Deutschlandfunk. Der Abend.
Weiter mit Stefan Heinlein für Sie am Mikrofon. Es ist die Woche der Lockerungen, des vorsichtigen Herantastens an ein Leben mit dem Virus. Mehr denn je kommt es jetzt auf die Verantwortung jedes Einzelnen an, um die Pandemie in den Griff zu bekommen. Abstand halten, Hände waschen, Kontakte beschränken, das bleiben die wichtigsten Instrumente, auch wenn die Hoffnungen steigen auf die Entwicklung von Corona-Medikamenten und möglichen Impfstoffen. Mehr gleich zu Beginn, außerdem unter anderem Informationen zu einem brisanten Klimapapier der Unionsfraktion und zu einer heiklen Personalie der Sozialdemokraten. Vernunft, Besonnenheit und Selbstdisziplin bleiben also weiter die wichtigsten Ressourcen im Kampf gegen Corona, auch wenn die Ungeduld auf mancher Seite wächst. Es gehört aber zur bitteren Wahrheit dieser Pandemie, die Rückkehr in ein normales Leben ohne jede Beschränkung wird noch eine geraume Zeit brauchen, auch wenn die aktuellen Zahlen und Entwicklungen wieder ein wenig Hoffnung geben. Aus Berlin, Johannes Kuhn.
Der Reproduktionswert des Coronavirus liegt derzeit knapp über 1. Jeder Infizierte steckt rechnerisch etwas mehr als eine weitere Person an. Grund zur Panik sei dies nicht, betont das Robert-Koch-Institut. Die Zahl der Neuinfektionen sei weiterhin relativ stabil und pendele sich auf einem Plateau ein. Für Montag wurden 933 bestätigte Fälle gemeldet. Der sogenannte R-Wert hingegen unterliege auch statistischen Schwankungen, so RKI-Vize Lars Schade.
Ein, zwei Tage mit einem geringen Wert über 1, der dann wieder runterschwanken könnte, das ist erstmal innerhalb der statistischen Ungenauigkeit. Wir gucken dann natürlich genau hin, woran kann es liegen. Und das sind eben außer den Ungenauigkeiten zurzeit Ausbruchsgeschehen, die relativ groß sind, und zum anderen eben ein Abflachen des Abfallens der täglichen Fallzahlen.
Großausbrüche werden derzeit vor allem aus Schlachtfabriken gemeldet. Das RKI will Verzerrungen durch solche Hotspots herausrechnen und künftig auch einen geglätteten R-Wert veröffentlichen. Dieser liege derzeit konstant unter 1. Überschaubare Fallzahlen führt auch das niedersächsische Oberverwaltungsgericht an. Die Lüneburger Richter kippten in Niedersachsen die geltende 14-tägige Quarantänepflicht für Einreisende aus dem Ausland. Ein pauschaler Krankheitsverdacht sei derzeit nicht gerechtfertigt, heißt es. Ein Besitzer eines Ferienhauses in Schweden hatte gegen die Quarantäneregeln geklagt. Für eine grundsätzliche Lockerung solcher Quarantäneregeln spricht sich Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet aus. Er fordert zudem eine rasche Grenzöffnung zu den Nachbarländern. Unterstützung dafür erhält er von FDP-Chef Christian Lindner.
Wir müssen Infektionsherde dort bekämpfen, wo sie ausbrechen. Das hat aber nichts mit den politischen Grenzen in Europa zu tun. Und deshalb fordern wir den Bundesinnenminister auf, die Grenzen zu unseren Nachbarländern schnellstmöglich zu öffnen. Herr Seehofer ist hier halsstarrig und das ist kein Beitrag zur Völkerverständigung, sondern ganz im Gegenteil.
Das Bundesinnenministerium muss bis Ende der Woche entscheiden, was mit den auslaufenden Einreisebeschränkungen passiert. Auch SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich betonte, gerade der sogenannte kleine Grenzverkehr mit seinen Alltagsübertritten sei reif für Lockerungen.
Und ich wünsche mir schon, dass die Grenzen auch gerade für diesen Bereich geöffnet werden.
Das CDU-Präsidium hatte sich am Montag für eine zügige Öffnung der Nachbargrenzen ausgesprochen, soweit die Sicherheitsstandards beibehalten würden. Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus betonte, dafür müssten auch Gespräche mit Nachbarländern geführt werden. Frankreich sieht zum Beispiel derzeit Einschränkungen im Grenzverkehr bis Mitte Juni vor. Im Moment laufen hier Gespräche. Skeptisch gegenüber Lockerungen zeigt sich Seehofers Heimatbundesland Bayern. Florian Herrmann, Chef der Bayerischen Staatskanzlei.
Es ist eben ein wichtiger Aspekt in der Seuchenbekämpfung ganz generell, denn das Verbringen sozusagen des Virus über weite Strecken quer durch Europa einzudämmen und das zu verhindern. Und da ist eben die gezielte auch Grenzkontrolle, diese Quarantäneverordnung, all diese Maßnahmen haben quasi darin ihre Begründung und ihren Sinn.
Das Robert-Koch-Institut hält Grenzöffnungen für möglich, wenn das Infektionsgeschehen auf beiden Seiten der Grenze ähnlich überschaubar sei. Die EU-Kommission in Brüssel wird am Mittwoch eigene Empfehlungen vorlegen. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge schlägt sie flexible Pläne vor, um die Kontrollen nach und nach aufzuheben. Eine sofortige Rückkehr zum eigentlich kontrollfreien Schengen-Raum fordert sie demnach nicht.
Soweit aus Berlin, Johannes Kuhn. Masken und Desinfektionsmittel. Nicht erst seit Beginn der Pandemie klagen viele Patienten über den Mangel an einzelnen Produkten. Auch die Apotheken selbst warnen seit geraumer Zeit vor gravierenden Engpässen bei bestimmten Medikamenten. In der Krise hat sich der Mangel nun deutlich verschärft. Heute berieten darüber die EU-Gesundheitsminister. Aus Brüssel dazu unsere Korrespondentin Helga Schmidt.
Die Corona-Krise hat die Lieferengpässe verschärft, aber vorher waren viele Medikamente auch schon knapp. Das musste Gesundheitskommissarin Kyriakides in der Videokonferenz mit den Ministern aus den EU-Mitgliedsländern zugeben. Europa soll unabhängiger von den Medikamentenlieferungen aus Asien werden. Das wünschen sich alle, auch der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn. Aber kostenlos wird das nicht zu haben sein. Darauf machte sein Parteifreund, der Gesundheitsexperte der CDU im Europaparlament, Peter Liese, aufmerksam.
Es ist jetzt höchste Zeit, dass wir alles tun, um lebensnotwendige Medikamente allen, die sie brauchen, zur Verfügung zu stellen. Und der wichtigste Punkt ist, dass es sich wieder lohnen muss, in Europa Medikamente herzustellen.
Im Moment lohnt es sich für die Pharmahersteller, in Asien zu produzieren. Geringere Löhne, niedrigere Sicherheitsauflagen, Standortvorteile, die die Industrie im Moment in Europa nicht sieht. Die Folge: rund 80% der Medikamentenwirkstoffe werden inzwischen außerhalb Europas produziert. Die Corona-Krise hat die Abhängigkeit verschärft. Immer wieder wurde die Produktion in China und auch in Indien unterbrochen. Auch der Transport nach Europa ist viel schwieriger geworden. Knapp sind gerade die gängigen Medikamente wie Schmerzmittel, Blutdrucksenker und auch Antibiotika. Dauerhaft lösen lässt sich das Problem nur, wenn die Produktion von Arzneimitteln wieder nach Europa geholt wird. Das forderte Wolf-Dieter Ludwig von der Europäischen Arzneimittelagentur auch schon vor der Corona-Verschärfung.
Es gibt viele gute Gründe, in Europa zu produzieren. Wir haben eine größere Transparenz, wir wissen, wie die Lieferketten sind und wir können natürlich auch die Herstellungsstätten sehr viel besser überwachen.
Wie viel teurer wird es, wenn wieder mehr Medikamente in Europa hergestellt werden? Zwischen 30% und 50% könnten Arzneien teurer werden. Das schätzt der Professor für Medizinmanagement Jürgen Wase. Die Fertigungsstraßen für viele einfache Medikamente seien in Europa sogar noch vorhanden, sagte er in dieser Woche in einem Interview. Aber für komplexere Arzneimittel müssten sie speziell errichtet werden. Der Europapolitiker Peter Liese warnt aber davor, die Abhängigkeit von Lieferungen aus Asien weiter so zu belassen wie bisher.
Arzneimittel sind kein Produkt wie jedes andere. Deswegen dürfen sie auch nicht nur unter marktwirtschaftlichen, unter Kostenaspekten betrachtet werden.
Die EU braucht eine neue Pharmazeutika-Strategie, hieß es heute in der Kommission. Die Verfügbarkeit, Erschwinglichkeit, Nachhaltigkeit und auch Versorgungssicherheit sicherstelle.
Soweit aus Brüssel, Helga Schmidt. Politiker sind in der Regel keine Wissenschaftler, ohne Fachkenntnisse in den meisten Bereichen. Sie müssen sich deshalb für ihre Entscheidungen von den Experten beraten lassen, ohne die Last der Verantwortung abgeben zu können. Während bei uns in Deutschland dieses Zusammenspiel in der Pandemie recht reibungslos bislang funktioniert, tobt in den USA ein heftiger Schlagabtausch zwischen dem Präsidenten und seinem Corona-Chefberater Anthony Fauci. Der Virologe muss sich zur Stunde den Fragen des Senats in Washington stellen. Claudia Sarre berichtet.
Die Entwicklung und Marktzulassung einer Impfung gegen das neuartige Coronavirus könnte noch einige Zeit in Anspruch nehmen, warnte Amerikas führender Infektionsexperte Fauci bei seinem Auftritt im Gesundheitsausschuss des US-Senats. Deswegen sollte sich das Land darauf konzentrieren, die bewährten Schutzmaßnahmen und Abstandsregeln einzuhalten, um die Ausbreitung des Coronavirus unter Kontrolle zu halten. Zuvor hatte Fauci in einer E-Mail an die New York Times geschrieben, die Amerikaner würden unnötiges Leid und Tod erfahren, wenn das Land seine Schutzmaßnahmen zu schnell lockere. Außerdem könnte das auch die Erholung der Wirtschaft gefährden. Der renommierte Immunologe sagte vor dem Senat per Video aus, nachdem er im Weißen Haus mit einer positiv auf Covid-19 getesteten Mitarbeiterin in Kontakt gekommen war. Drei weitere Gesundheitsexperten stehen den US-Senatoren Rede und Antwort. Der Direktor der US-Gesundheitsbehörde Robert Redfield, der Leiter der US-Arzneimittelbehörde Stephen Hahn und der Vize-Gesundheitsminister Brett Girard. Fauci gilt in den USA als Stimme der Vernunft. Er hat in der Vergangenheit schon häufiger vor einer zu schnellen Lockerung der Corona-Schutzmaßnahmen gewarnt. Präsident Trump hingegen drängt darauf, das Land möglichst schnell wieder zu öffnen. Bei einer katastrophalen Wirtschaftslage fürchtet Trump um seine Wiederwahl im November.
Aus Washington, Claudia Sarre. Es ist nur wenige Wochen her, da überlagerte das Thema Klimaschutz alle Bereiche der Politik. National und international befürwortete eine klare Mehrheit die Anstrengungen zum Schutz unseres Planeten. Im Schatten von Corona scheint sich jedoch an manchen Stellen die Stimmungslage zu drehen. Nicht wenige sorgen sich vor den gewaltigen wirtschaftlichen Folgen der Pandemie. Die Fraktion der Kanzlerin, die Union, schießt jetzt offenbar gegen schärfere Klimaziele und den europäischen Green Deal. Aus Berlin, Barbara Schmidt-Matern.
Was die Europäische Union seit Jahren bei der Aufnahme geflüchteter Menschen erlebt, droht sich jetzt zu wiederholen beim Klimaschutz. Ein Tauziehen darum, welcher Nationalstaat wie viel Verantwortung übernimmt. Egal ob Polen, Franzosen, Dänen oder Deutsche, die brennende Frage lautet, wer muss wie viel klimaschädliches CO2 einsparen, damit die EU ihre Klimaziele für die Jahre 2030 und 2050 erfüllt. Ein politisch heikles Unterfangen, das nicht nur die Europäische Kommission, sondern auch den Deutschen Bundestag intensiv beschäftigt.
Für uns als CDU-CSU-Fraktion ist es ganz wichtig, dass wir das Ziel, das mit dem europäischen Green Deal verbunden ist, Klimaneutralität der Europäischen Union bis 2050 auch erreichen,
sagt Unionsfraktionsvize Katja Leikert gegenüber unserem Hauptstadtstudio. Doch dieses Bekenntnis ist nicht alles. CDU und CSU im Bundestag stellen jetzt Bedingungen, offenbar auch unter dem Eindruck der Corona-Pandemie. Einer Erhöhung der europäischen Klimaziele wollen die Unionsabgeordneten offenbar nur zustimmen, wenn die deutsche Wirtschaft nicht benachteiligt werde.
Wichtig ist für uns, dass die Lasten, die damit auch entstehen für die Wirtschaft, fair verteilt sind.
Mit dem sogenannten Green Deal, einem auf Jahrzehnte angelegten Wirtschafts- und Klimaschutzprogramm, will EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Europa weltweit zum Vorreiter in der Klimapolitik machen. Ein Ziel, das die Kanzlerin Ende April beim Petersberger Klimadialog ausdrücklich unterstützte.
Wie alle Ziele der Agenda 2030, so können wir auch die Herausforderung des Klimaschutzes letztlich nur dann erfolgreich bewältigen, wenn wir sowohl national konsequent handeln, als auch international gemeinsam handeln.
Im Positionspapier der Unionsfraktion, das erst am frühen Abend verabschiedet werden sollte, bewerten CDU und CSU die Erhöhung der europäischen Klimaziele hingegen als weitreichende Zielverschärfung. Die Abgeordneten wollen ihre 13-seitige Stellungnahme als Orientierungshilfe für die Bundesregierung verstanden wissen. Von einem Konflikt in der Klimapolitik könne keine Rede sein, meint Katja Leikert.
Wir sehen überhaupt keinen Dissens mit der Position der Kanzlerin an dieser Stelle. Wir werden einen großen Überprüfungsprozess sehen bis zum Sommer nächsten Jahres im Rahmen des europäischen Deals.
Der Koalitionspartner SPD, mit dem das Papier im Vorfeld offenbar nicht abgesprochen war, fühlt sich düpiert.
Weil Klimaschutz in diesem Papier eher als Last rüberkommt und die SPD und auch die Bundesregierung bislang immer von der Notwendigkeit und der Chance ambitionierten Klimaschutzes spricht,
erklärt der SPD-Fraktionsvize Matthias Miersch gegenüber unserem Programm. Auch die Opposition übt scharfe Kritik. Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter bezeichnet die Unionsfraktion als klimapolitischen Totalausfall.
Die Bundesregierung muss sich jetzt entscheiden. Folgt sie dem Pariser Klimaschutzabkommen oder folgt sie der Unionsfraktion?
Nach dem klimapolitisch hochkontroversen Jahr 2019 ist die Debatte jetzt neu eröffnet. Bedingt durch die Corona-Krise wird sie nicht verdrängt, sondern im Gegenteil in den kommenden Monaten mit noch mehr Schärfe geführt werden.
Informationen von Barbara Schmidt-Matern. In schweren Zeiten scharren wir Bürger uns um unsere Flagge. Krisenzeiten sind gut für die Exekutive. Und so erstaunt es nicht, dass die Umfragewerte für die Kanzlerin und ihre Partei derzeit durch die Decke gehen. Viel interessanter deshalb die Tatsache, der Koalitionspartner, die SPD, kommt aktuell kaum vom Fleck. Ein Grund sicherlich die nicht selten recht unglückliche Außendarstellung. Und auch personalpolitisch haben die Genossen derzeit kein glückliches Händchen. Nach dem PR-Desaster um den Posten des Wehrbeauftragten sorgt nun eine mögliche neue Aufgabe für ihre geschasste Parteichefin Andrea Nahles für Schlagzeilen. Aus Berlin Frank Kapellan.
Als Andrea Nahles im Juni vergangenen Jahres aus dem Amt getrieben wird, gilt die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern vielen als natürliche Nachfolgerin. Doch die 45-Jährige entscheidet sich ganz für Schwerin. Nur vorübergehend übt sie kommissarisch das Amt der Parteichefin aus, ehe sie im September 2019 die Diagnose Brustkrebs erhält.
Ich bin wieder gesund,
erklärt Schwesig am heutigen Vormittag. Ein Restrisiko besteht weiter, ich bleibe in Behandlung. Die Ministerpräsidentin kündigt einen mehrwöchigen Reha-Aufenthalt an, muss sich einmal mehr vertreten lassen. Es drängt sie, sich in aller Öffentlichkeit für die Unterstützung zu bedanken, die sie aus Politik und Bevölkerung erhalten habe.
Es war bislang der schwerste Kampf in meinem Leben. Die letzten Monate sind auch an mir nicht spurlos vorbeigegangen.
Ausdrücklich erwähnt sie Malu Dreyer. Die Kollegin aus Rheinland-Pfalz musste die SPD am Ende für einige Monate alleine führen, ehe per Mitgliedervotum die Nachfolge von Andrea Nahles bestimmt wurde. Von der einstigen Partei- und Fraktionschefin war lange nichts zu hören. Ab August aber könnte sie nun eine Bundesbehörde leiten. Die 49-Jährige soll Präsidentin der Bundesanstalt für Post- und Telekommunikation werden. Mit der Politik selbst hat sie gebrochen, obwohl sie auch von Freunden immer wieder zu einem Comeback gedrängt worden war.
Aber weißt du, man muss auch manchmal wissen, wenn man was Neues anfangen muss,
erklärt Nahles im vergangenen Jahr bei einem ihrer ganz seltenen öffentlichen Auftritte nach dem Rücktritt von allen Ämtern. In ihrer neuen Tätigkeit soll sie sich nun um Tausende von ehemaligen Beamten der früheren Staatsbetriebe Deutsche Bundespost und deren Nachfolgern Telekom, Post und Postbank kümmern. Sage und schreibe, an die 1400 Mitarbeiter umfasst diese Behörde. 400.000 Menschen werden von ihr versorgt. Als ehemalige Arbeitsministerin dürfte Nahles schnell in die Thematik finden. Nur hat der neue Posten ein Geschmäckle. Die Behörde ist ihrem Weggefährten und langjährigem SPD-Mitstreiter Olaf Scholz unterstellt. Der Finanzminister steht also im Verdacht, der in Ungnade aus dem Parteivorsitz gejagten Eifelerin ein Pöstchen verschafft zu haben.
Ich glaube, dass die Frauen immer noch wenig Erfahrung mit diesem Vernetzen und sich wechselseitig stabilisieren haben,
hatte sie mal konstatiert und sich über Männerbünde in der SPD beklagt. Ihre eigene Vernetzung in der Partei wurde allerdings immer respektvoll bewundert. Da der bisherige Präsident der Bundesanstalt zum Zoll wechselt, könnte Nahles nun den neuen Job erhalten, der mit 150.000 Euro jährlich dotiert ist. Von einem sozialdemokratischen Rettungspaket spricht FDP-Haushaltsexperte Otto Fricke. Allerdings ist es nicht ungewöhnlich, dass gescheiterte Politiker versorgt werden. Werner Heuer, einst FDP-Staatsminister im Auswärtigen Amt etwa, wurde Präsident der Europäischen Investitionsbank. Christdemokrat Ronald Pofalla war mal Kanzleramtschef und wechselte dann in den Vorstand der Deutschen Bahn. Im Juni muss der Verwaltungsrat noch zustimmen, dann könnte die einstige SPD-Chefin die Bundesanstalt für Post und Telekommunikation übernehmen, mit Sitz in Bonn, ganz in der Nähe ihres Heimatortes in der Eifel.
Für den Deutschlandfunk aus Berlin, Frank Kapellan. Jeder Einzelfall ist ein persönliches Drama und hinterlässt meist tiefe Spuren an Körper und Seele. In der Gesamtschau ist deshalb die Zahl der Menschen, die im vergangenen Jahr in Deutschland Opfer von rechten, rassistischen oder judenfeindlichen Gewalttaten geworden sind, umso erschreckender. Die Arbeit der Beratungsstellen ist ein wichtiger Beitrag, die Folgen der Gewalt zu lindern. Heute veröffentlichten sie ihre Bilanz, Panayotis Gavrilis.
1347 Angriffe haben die Beratungsstellen für Opfer rechter Gewalt im vergangenen Jahr in 8 Bundesländern gezählt. Es sind viele weiße Flecken, sagt Judith Borath, Vorstandsmitglied des Verbandes der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt.
Das sind 5 rechte Gewalttaten täglich. Rund 2000 Menschen waren allein in diesen 8 Bundesländern direkt von der Gewalt betroffen. Das häufigste Tatmotiv bleibt weiterhin Rassismus.
Die Datengrundlage für die Erhebung liefern die Beratungsstellen aus lediglich 8 Bundesländern, darunter die Ostländer inklusive Berlin, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein. Nur dort gäbe es Kapazitäten für ein Monitoring. Entgegen vermutlich einiger Erwartungen verzeichnen die Beratungsstellen einen leichten Rückgang bei den Gewalttaten. Von Entwarnung will Porath aber nicht sprechen.
Trotz eines im Vergleich zum Vorjahr leichten Rückgangs von 10% hat sich die Bedrohungslage im Jahr 2019 enorm verschärft. Und zwar für alle Menschen, die von extrem Rechten, von Rassisten oder Antisemiten zum Feindbild erklärt wurden.
Die Qualität der verübten Taten sei besorgniserregend. Von den registrierten Taten seien 80% Körperverletzungsdelikte. In der Statistik für 2019 tauchen auch die 3 Todesopfer auf, darunter der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke und die beiden Todesopfer des Anschlags in Halle.
Besonders schwerwiegend ist die Zunahme von Angriffen auf Kindern und insbesondere Jugendlichen um 14%. Bei dieser aufgrund des Alters sehr vulnerablen Gruppe können Vorurteile beruhende Gewalt- und Ausgrenzungserfahrungen verheerende Auswirkungen auf die weitere Entwicklung haben. Zudem sind immer ganze Familiensysteme von den Folgen der Gewalt betroffen.
Zuletzt mussten das vor allem die betroffenen Familien in Hanau schmerzlich erfahren, nachdem der mutmaßliche Täter 9 Menschen mit Migrationsgeschichte und seine eigene Mutter tötete.
Die Angehörigen, die Betroffenen, die Freunde, die Hanauerinnen und Hanauer sind heute noch in großer Trauer und wütend darüber, dass es noch keine Aufklärung gibt.
So Nevros Duman. Sie ist Sprecherin der Initiative 19. Februar aus Hanau. Das BKA verweist auf Nachfrage darauf, dass die Ermittlungen weiterhin laufen und es noch keinen Abschlussbericht gäbe. Duman beschreibt weiter, wie die aktuelle Corona-Pandemie für viele Opferfamilien die Verarbeitung zusätzlich erschwert.
Die Kontaktsperre war nach dem Anschlag wie eine zweite Katastrophe in Hanau, weil es hat nicht nur dafür gesorgt, dass die Politik und die Presse nach der zentralen Trauerfeier weg war, sondern dass die wichtigen Orte, die zentralen Orte, die Orte des Zusammenkommens und des Trauerverarbeitung waren, auch schließen mussten.
Bundesjustizministerin Christine Lambrecht betont angesichts der heute vorgestellten Zahlen der Beratungsstellen, man müsse den Nährboden austrocknen, auf dem dieser Extremismus gedeihe. Man nehme Hasskriminalität sehr viel stärker ins Visier und Lambrecht verweist darauf, dass soziale Netzwerke unter anderem Volksverhetzungen künftig dem Bundeskriminalamt melden müssen.
Panayotis Gavrilis. Im Herbst vergangenen Jahres kamen Ermittler einem bundesweit verzweigten pädophilen Netzwerk auf die Spur. 2 Angeklagte stehen bereits in Mönchengladbach vor Gericht. Heute nun hat ein 2. Prozess begonnen. Ralf Lachmann berichtet.
Der 27-jährige Angeklagte, ein hagerer Mann, erschien in Jeans und einem kurzärmeligen blauen T-Shirt vor dem Gericht in Moers. Sein Gesicht halb unter einer Maske verborgen, saß er auf der Anklagebank. Den Großteil der Vorwürfe von sexuellem Kindesmissbrauch räumte der Bundeswehrsoldat ein. Verharmlosend gab er zu: Ich habe großen Scheiß gebaut. Die Anklage machte deutlich, dass er dabei keine Tabus kannte. Opfer des Soldaten, der mit seiner Familie im niederrheinischen Kamp Lindfort lebte, waren laut Anklage vor allem sein kleiner Stiefsohn, seine leibliche Tochter und seine Nichte. Die Kinder treten als Nebenkläger im Prozess auf. Opferanwalt Ralf Büsch.
Wir haben es hier sicherlich mit interessanten Konstellationen zu tun, dass hier der persönliche Lustgewinn vielleicht über allen anderen Prinzipien stand.
Der Mann soll für die Taten überwiegend die Zeit genutzt haben, wenn seine Frau arbeiten war. Er habe mal ausprobieren wollen, wie weit er bei seiner Nichte gehen könne, erzählte der Soldat ohne erkennbare Regung den Richtern. Dann schilderte der Angeklagte den ersten Übergriff auf seine gerade erst einmal 2 Jahre alte Tochter am Wickeltisch. Laut Schilderung tat er es immer wieder, wenn seine Frau nicht zu Hause war. Die Missbrauchsfälle wurden schwerer. Die Staatsanwaltschaft bezeichnete den jungen Familienvater als eine Gefahr für die Öffentlichkeit. Im Prozess kam auch zur Sprache, dass er sich im vergangenen Jahr selbst angezeigt hatte. Gerichtssprecherin Judith Gottwald.
Einerseits war es so, dass der Angeklagte selbst zu einer Polizeiwache in Wesel gegangen ist und Taten im sehr geringen Umfang eingeräumt hat.
Erst Monate später aber wurde der Soldat an seinem Arbeitsplatz einer Kaserne in Wesel verhaftet. Als nämlich das Ausmaß der Übergriffe und die Verbindungen zum Kindesmissbrauchskomplex Bergisch Gladbach klar wurden.
So, dass im Zuge von Ermittlungen gegen einen anderweitig Verfolgten aus Bergisch Gladbach, gegen den auch wegen sexuellem Missbrauch ermittelt wurde, man auf Chatverläufe aufmerksam geworden ist. In diesen Chatverläufen soll der Angeklagte laut Staatsanwaltschaft konkrete Taten geschildert haben und auch Bildmaterial übermittelt haben.
Zu den Opfern soll auch die Tochter des Chatpartners aus Bergisch Gladbach gehören, der die inzwischen bundesweiten Ermittlungen ausgelöst hat. Auf ihn wartet ein eigener Prozess voraussichtlich im Sommer. Dem Angeklagten aus Kamp-Lintfort drohen bei Verurteilung bis zu 15 Jahren Haft.
Ein Bericht von Ralf Lachmann. In diesen besonderen Zeiten kann wohl ein jeder später seinen Enkeln Geschichten erzählen über das Leben mit dem Virus. Über schöne und weniger schöne Anekdoten verursacht durch Corona. Doch was ein 56-jähriger Deutscher in den vergangenen beiden Monaten erlebt hat, wäre Stoff für einen Hollywood-Film, wenn die Geschichte nicht schon einmal von Steven Spielberg und Tom Hanks erzählt worden wäre. Gestrandet am Flughafenterminal aus Neu-Delhi, Silke Dittrich.
Auf dem Boden oder auf Sitzbänken habe er geschlafen, wie immer ihm danach war. So zitieren indische Medien einen Vertreter der Flughafenbehörde, der anonym bleiben will. Offiziell will hier am Terminal des Indira Gandhi International Airports niemand mit uns reden über den besonderen Passagier. Genau wie in dem Hollywood-Film Terminal konnte sich der gestrandete Passagier in der Ankunftshalle aufhalten, durfte aber keinen Schritt aus dem Flughafengebäude heraustreten. Essen habe er bei den wenigen Fastfood-Ketten gekauft, die überhaupt noch geöffnet haben am Flughafen. Der gestrandete Passagier soll laut indischen Medien Edgard Z. heißen. Ein Deutscher, Anfang 40, der von Vietnam über Indien in die Türkei und von dort aus weiter nach Georgien hatte reisen wollen. Am 18. März sollte er in Neu-Delhi eigentlich nur kurz zwischenlanden, dann wurde sein Weiterflug gecancelt. Kurz darauf wurden wegen der Corona-Krise alle internationalen Flüge gestrichen. Viele Tage und Wochen hat Edgar Z. recht alleine verbracht in den leeren Hallen. Denn seit dem 22. März gibt es keinen regulären Flugverkehr mehr in Indien. Ab und zu habe sich der 40-Jährige mit dem Putzpersonal unterhalten oder mit Vertretern der indischen Behörden, die nach dem Rechten geschaut hätten. Sie haben dem Mann auch einen Liegestuhl zur Verfügung gestellt, ein Moskitonetz, Zahnpasta, manchmal auch Lebensmittel. Gestern haben das Auswärtige Amt in Deutschland und die Botschaft in Neu-Delhi bestätigt:
Wir stehen in Neu-Delhi hierzu in Kontakt zu den indischen Behörden sowie dem Betroffenen selbst. Wir haben ihm mehrfach angeboten, ihn nach Deutschland auszufliegen, aber er hat diese Angebote abgelehnt.
Und ab hier unterscheidet sich dann jetzt die Realität von der Geschichte im Hollywood-Film. Deutschland hatte in den letzten Wochen mehrere Maschinen für gestrandete Touristen bereitgestellt, aber in Deutschland sollen Verfahren gegen Edgar Z. laufen. Weil sich der 40-Jährige nicht in Deutschland aufgehalten hatte, konnte er von den deutschen Behörden auch nicht in Gewahrsam genommen werden. Den Flughafen durfte er nicht verlassen, weil er kein indisches Visum hatte. Heute Morgen aber hat Edgar Z. nach fast 60 Tagen die Hallen des Indira Gandhi Airports verlassen. Das hat die Flughafenbehörde bestätigt. Er soll mit einem Frachtflieger der KLM nach Amsterdam geflogen sein.
Silke Dittrich. Trotz wachsender Kritik, die Formel 1 hat weiter viele treue Fans. Seit 70 Jahren drehen die PS-Boliden ihre Runden. In dieser Woche das runde Jubiläum der Königsklasse. Doch heute sorgt eine andere Meldung aus der Welt des Motorsports für Schlagzeilen. Sebastian Vettel wird Ferrari nach der Saison 2020 verlassen. Aus Rom Elisabeth Pongratz.
Das tut mir leid, er ist ein guter Pilot. Bei der ersten Blitzumfrage auf den Straßen Roms sind sich die Formel-1-Fans einig. Der Weggang von Sebastian Vettel ist ein Verlust. Auch in den sozialen Medien danken viele dem Heppenheimer für viele tolle, unvergessliche Momente. 2015 war Vettel zu Ferrari gekommen. Er sollte den Rennstall in Maranello zu neuen Höhen führen. Doch an seine früheren Erfolge, 4 WM-Titel für Red Bull, konnte er nicht mehr anknüpfen. Zuletzt belegte der 32-Jährige einen 5. Platz. Am Morgen hatte die Scuderia Ferrari über eine Pressemitteilung das Aus bestätigt. Das Team und ich haben gemerkt, dass es nicht mehr den gemeinsamen Wunsch gab, über das Ende dieser Saison zusammenzubleiben, so Vettel. Teamchef Mattia Binotto betonte, es sei die beste Entscheidung für beide Seiten. Medienberichten zufolge hatte der italienische Rennstall Vettel zu Beginn nur einen Einjahresvertrag angeboten, zu deutlich geringeren Bezügen. Da war sein jüngerer interner Rivale, der Monegasse Charles Leclerc, schon bis 2024 an Ferrari gebunden worden. Auf Twitter reagierte nun auch Leclerc. Ich habe nie so viel gelernt wie mit dir als Teamkollege. Danke für alles, Sepp.
Die Trennung Vettel-Ferrari. Aus Rom waren das Informationen von Elisabeth Pongratz. Und damit sind wir auch am Ende dieser Sendung. Für Ihr Interesse dankt Stefan Heinlein. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen sonnigen Dienstagabend.